wenn, was wir jetzt gerade gemacht haben in den letzten Monaten ist, oder letzten Wochen besser, ist, dass wir uns schon nochmal so intensiv angeschaut haben, was denn so in anderen Ländern Europas passiert ist, wo dieses autoritäre Playbook so, schon so weiter durchgespielt wurde. Und ich meine, da kann man einiges dazu sagen, aber was ich glaube schon, was man sicher mitnehmen kann, ist, dass wenn es erfolgreiche Mobilisierungen gab gegen die extreme Rechte, das dann gelungen ist, wenn sich quasi sehr breite Bündnisse geschlossen haben. Ich meine, das gilt bis zum gewissen Ende. Frankreich, wo man irgendwie geschafft hat, in den letzten Wahlen den Front National nach hinten zu drängen, jetzt in Meißen, aber auch in Polen, ne, diese starke feministische Bewegung, die ja letztlich dann ja auch quasi diesen Wahlwechsel mitgetragen hat. Und
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5 Stadt, Land, Raum.
Herzlich willkommen bei Music Sociology nach dem Sommer, der ersten Folge nach unseren Sommerferien und in einer neuen Zeitrechnung. Wir haben eine neue Staffel zum Thema Stadt, Land und Raum. Es wird also ab sofort keine oder erstmal keine neuen KünstlerInnen-Folgen mehr geben. Dafür wieder Forschende, die sich mit sozialräumlichen Themen beschäftigen. Und Daniel, du bist auch hier, wie immer. Hallo.
Ja, hallo, André.
Und was hast du denn im Sommer gemacht? Bist du durch Städte und Räume gewandelt und Länder?
Ja, ich hab quasi einen Ost-West-Urlaub gemacht. Ich war erst sehr viel im Osten unterwegs, also zum Beispiel in Halle und in Lume bei Rheinsberg, aber auch an der polnischen Ostsee und in Krakau. Also noch ein bisschen weiter östlich der Oder. Und dann nochmal im Schwarzwald, also Ost-West-Urlaub. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass auch unsere HörerInnen offensichtlich unterwegs waren, weil wir haben seit dem Sommer HörerInnen in Singapur und in Kasachstan und in Kenia und in Marokko. Und immer so 5, 6, 7 Aufrufe. Also ich gehe davon aus, dass da jemand von euch Urlaub gemacht hat. Sagt uns gerne Bescheid, wer das war.
Das ist ja lustig.
Könnt ihr uns mal eine E-Mail schreiben.
Ja, toll. Wir werden international.
Genau. Also unser Server zeigt uns immer an, wo wir gehört werden und die Karte wird immer röter. Also immer da, wo rot ist, da hat, in diesem Land wohnen wir schon mindestens einmal angeklickt. Mal gucken, ob wir die ganze Welt abdecken können.
Ja, man soll sich nie zu kleine Ziele setzen.
Nordkorea ist Endgame. Also wer von unseren HörerInnen als Tourist nach Nordkorea darf, das dürfen ja immer nur 100. Es gibt irgendwie die Regelung, dass man in Nordkorea dürfen nur 100 Ausländer gleichzeitig im Land sein. Dann hat man es geschafft.
Na, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ja, genau. Was haben wir denn vor? Wir wollen über Stadt-Land reden und das aus soziologischer Perspektive und mit Musik. Was soll das?
Ja, genau. Also genau das machen wir. Und wir werden auch gleich, das werdet ihr gleich hören, feststellen, dass schon allein die Dichotomie von Stadt und Land schon so ein Thema an sich ist. Warum? Was ist eigentlich eine Stadt? Was ist ein Land? Was für Themen werden da verhandelt? Und uns fallen natürlich auch sofort ganz viele Songs ein, die sich irgendwie mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ja, wir haben uns Gäste eingeladen. Heute gleich mal unseren ersten Gast.
Daniel Mullis.
Mit dem wir so über Rechtsextremismus und Stadt und über rechte Räume.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an damit, oder?
Genau. Neue Staffel, neues Glück.
Los geht's.
Und unser erster Gast, auf den freue ich mich. Wir haben gerade schon festgestellt, wir kennen uns bisher vor allen Dingen von Social Media und haben ganz ähnliche Forschungsthemen hier und da. Daniel Mullis, hallo.
Ja, hallo.
Und Daniel hat einen total spannenden Lebenslauf, also eigentlich erstmal so einen ganz normalen Lebenslauf. Er ist, also so einen wissenschaftlichen Lebenslauf, ne? Er ist Humangeograf, hat unter anderem, also ich wundere mich auch, warum du einen Song nicht mitgebracht hast, da können wir später nochmal reden, weil er hat unter anderem seinen Bachelor in Bern und in Bologna studiert. Und bei Bologna fällt mir sofort der Song von Wanda ein, Bologna, meine Stadt. Aber der ist heute nicht Thema und dann viel mit diversen Themen beschäftigt. Hat 2000 Geografien der Globalisierung, war der Masterstudiengang, Märkte und Metropolen, dann schon in Frankfurt am Main, also von Bern dann weiter nach Norden, nach Frankfurt am Main weitergegangen. Und hat dann bei der mit dem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung promoviert. Und hat dann lange am PRIF gearbeitet. Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert nochmal. PRIF, ich das ist irgendwas mit Peace und Research und
das ist quasi das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung.
Friedens- und Konfliktforschung, genau. In Frankfurt am Main hast du 8 Jahre gearbeitet und seit ganz kurzem, und dazu musst du uns gleich mal ein bisschen was sagen, bist du bei Campact. Das heißt, du bist jetzt seit ganz kurzem aus dem wissenschaftlichen Betrieb raus und in den, ist das aktivistischer Betrieb? Nein.
Ich bin da immer noch quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Ah, ja. Und zwar geht es darum, der Campact hat so einen neuen Think Tank gegründet, der ein bisschen versuchen soll, quasi Wissenschaft und Zivilgesellschaft so näher zusammenzuführen und vielleicht auch quasi wissenschaftliche Expertise etwas nutzbarer zu machen für zivilgesellschaftliches Engagement gegen rechts. Und insofern würde ich sagen, ich arbeite jetzt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Aktivismus, aber ich würde für mich schon in Anspruch nehmen, dass ich den Hut des Wissenschaftlers immer noch aufhabe.
Ah ja, okay. Mhm. Ja, und dann ist das schon mal gleich klargestellt. Und auch sehr spannend, weil wir gerade an einem, aber das kann ich dir später erzählen, also diese Frage nach, was können wir als Wissenschaft eigentlich leisten, ist keine so unwichtige Frage, ne? Gerade in Zeiten des autoritären Turns.
So. Ja.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu Campact. Ich kenne das vor allem also als so eine Art Infrastruktur, auf der sich AktivistInnen vernetzen können zu bestimmten Themen, online, offline. Ist das richtig, wo man so Petitionen starten kann, was aber auch eine eigene Kampagnenarbeit macht zu allen möglichen Themen oder Themen offen?
Nee, ich würde schon sagen, dass Campact quasi diese, sagen wir mal, diese E-Mails und diese Unterschriftensammlung ist das, was man wahrscheinlich so am meisten wahrnimmt, wenn man das vielleicht nicht so explizit verfolgt.
Ja.
Dass aber schon Campact sehr aktiv ist, auch quasi so im Bündeln von Zivilgesellschaft, großen Demonstrationen, konkreten Kampagnen. Und das, die Themenfächerung ist sehr weit, aber was ist sicher so ein einendes Merkmal ist, ist quasi so ein, ja, so eine progressive Politik mitzugestalten. Und Thema Rechtsextremismus und Gefährdung der Demokratie hat einfach in den letzten Jahren so deutlich zugenommen, dass Campact einfach auch festgestellt hat, dass es ein zentraler Bereich ist, in dem die Organisation arbeiten will, muss und auch nicht schweigen kann. Und so da tatsächlich einfach mehr investiert und mehr tut.
Und ist das ein deutsches Netzwerk bundesweit oder sogar international oder?
Das ist sehr deutsch.
Wie weit geht das?
Es ist ein Verein und es ist tatsächlich quasi etwas, was in Deutschland quasi erwachsen ist und auch quasi die Kampagnenarbeit sich auf Deutschland beschränkt. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch im Ausland ähnliche Organisationen, Partnerinnen, Organisationen, die ich auch gerade allererst am Kennenlernen bin, aber wo es tatsächlich auch gemeinsame Arbeit und gemeinsame Projekte gibt. Aber genau, im Großen und Ganzen ist die Kampagnenarbeit auf Deutschland fokussiert.
Also ich glaube, als ich das letzte Mal auch Campact nochmal groß mitbekommen habe, ist, wenn ich das richtig sehe, sind diese großen Demonstrationen, die jetzt vor allen Dingen ja in der Bundesrepublik stattgefunden haben, nach den Korrektivrecherchen, sind meines Erachtens maßgeblich von Campact, Fridays for Future und gewerkschaftlichen Bündnissen. Das waren so die 3 großen Player, die da so die Infrastruktur auf die Beine gestellt haben auch, ne?
Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall bei vielen so diesen großen Mobilisierungen ist, hat halt Campact irgendwie so eine Struktur, die im Hintergrund geboten wird, wo quasi Erfahrungen, Expertise sich auch bündelt und da quasi schon ganz wichtige Kampagnenarbeit, aber auch quasi so Bewegungsarbeit im Hintergrund geleistet wird.
Bevor wir zu dem Inhalt kommen, noch ein Aspekt, weil ich den sehr spannend finde. Von 2000 bis 2005 hast du eine Berufslehre zum Maschinenbaukonstrukteur gemacht. Mhm. Das finde ich sehr schön, weil mein eigener Lebenslauf auch darin besteht, dass ich zwischen Abitur und zwischen meinem Abitur und dem Studium eine Ausbildung als Systemgastronom gemacht habe. Und ich mich eigentlich immer freue, wenn Leute mal so was Richtiges gemacht haben, bevor sie ins Studium gegangen sind.
Es ist sogar noch wilder. Ich habe gar kein Abitur in dem Sinn. Ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen und da ist es so, dass ganz viele junge Menschen halt nach dem offiziellen 9 Schuljahren die Schule verlassen und in die Berufsausbildung gehen.
Ah.
Und ich habe da berufsbegleitend sowas wie ein Fachabitur gemacht. Das ist ein bisschen was anderes, aber genau, es war halt so ein, nennt sich Berufsmatura. Und dann gab es die Möglichkeit nach Abschluss diese Ausbildungszeit mit Berufsmatura, dass man so einen Übergang, so eine Abendschule besuchen konnte, um dann quasi eine Hochschulzulassung zu bekommen. Aber es ist nicht im eigentlichen Sinne ein Abitur. Aber Genau, so kam das. Aber ich habe tatsächlich quasi diese Berufsausbildung gemacht nach den obligatorischen 9 Schuljahren.
Ich meine, Maschinenbau ist ja auch nochmal, ist ja auch schon, da kannst du was.
Ich konnte was.
Du konntest.
Nee, es ist lange her, ne? Also das ist schon sehr stark halt so geprägt. Also ich habe ja quasi als Konstrukteur gearbeitet, also quasi so mit 3D-Konstruktionsprogrammen und so. Die ganzen Normen und Produktionsprozesse, wie man quasi irgendwie Plastikteile spritzt und solche Sachen, wie solche Formen aussehen müssen. Da hat sich einfach so viel verändert und ist einfach auch so viel weitergegangen mit diesen ganzen Möglichkeiten des digitalen Druckens etc. Da müsste ich mich ganz schön wieder reinarbeiten. Ich glaube, geblieben ist so ein gewisses technisches Grundverständnis. Aber wäre jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kann da jetzt einfach mir nichts, dir nichts zurück.
Und das sowohl die Lehre als auch das Bachelorstudium war in Bern. Und warum Bern als Zürich-West bezeichnet wird, Zürich-West, darüber reden wir heute auch noch. Weil das ist dann wiederum ein Bezug zu einem Song, den du mitgebracht hast. Das wird dann sehr spannend. Und inhaltlich hast du dich sehr viel, also wenn man sich deine Publikation anguckt, sehr viel beschäftigt mit Städten, Räumen, Rechtsextremismus. So, das sind irgendwie so drei große Themen, die sich immer wieder durchziehen. Auch Fragen von Postdemokratie und wem gehört eigentlich die Stadt. Also da gibt es viele interessante Publikationen, die man nachgucken kann. Und weil das so dein Thema ist, wollte ich mit einer Einstiegsfrage starten. Und zwar, wie sehr hast du auf Meißen und Wolmirstedt am Wochenende geguckt und auf die Bürgermeisterwahlen dort?
Naja, ich muss gestehen, dass dieses Wochenende tatsächlich seit langem mal ein sehr familiär geprägtes Wochenende war und ich tatsächlich quasi Social Media praktisch ausgeschaltet habe. Und heute Morgen dann so ein bisschen nach dem Wochenende so ein bisschen in die Nachlese gegangen bin und mich gefreut habe, ne, dass es quasi in Meißen zumindest nicht geklappt hat. Das schon wichtig ist, also dass das ein wahnsinnig starkes Zeichen ist, dass quasi Bündnisse funktionieren und dass man in möglichst breiten Bündniskoalitionen quasi diese extremen Rechten tatsächlich Einhalt gebieten kann und dass auch so diese blaue Welle, die die AfD ausgerufen hat, einfach nicht existiert. Wenn sich quasi die Zivilgesellschaft und quasi auch die breiten Parteien sich gemeinsam irgendwie entscheiden, dem entgegenzuhalten. Und insofern habe ich schon drauf geschaut, aber am Wochenende selbst saß ich jetzt nicht quasi wie gebannt vor dem Bildschirm und habe das mitverfolgt, weil es einfach auch mal wichtig war, tatsächlich mal so ein bisschen Pause zu machen.
Ja. Ja, verstehe ich sehr. Also ich finde es auch ganz spannend, dass du das jetzt aber, also es geht ja um die Bürgermeisterwahlen und zumindest in Meißen und in Wolmirstedt gab es die, und in Meißen wurde das auch bundesweit ein bisschen stärker besprochen, gab es die Möglichkeit, dass in Meißen tatsächlich ein ehemaliges NPD-Mitglied und auch Neonazi als Parteiloser, aber von der AfD unterstützt, hätte Bürgermeister werden können. Die Umfragen sind ja immer schwierig bei so Kommunalwahlen vorher, da so genaue Daten zu bekommen. Und das hat nicht geklappt für die AfD. Und ich finde es aber nämlich ganz interessant, dass du ja jetzt eigentlich deinen Schwerpunkt bei der Antwort darauf gelegt hast, dass es da Bündnisse gab, die funktioniert haben, die ja tatsächlich sehr breit waren. Das ist auch etwas, womit ich mich auch wissenschaftlich immer wieder beschäftige, wo wir eigentlich sozusagen die Lösung oder das Konstruktive finden, anstatt auf die Verhinderung immer nur zu gucken. Weiß ich nicht, ob du mich da...
Ich kann das hier höchstens nochmal zahlenmäßig unterlegen. Ich habe das hier gerade noch vor mir zu liegen, hier zufällig gerade. Dieser OB-Kandidat, der von dem breiten Bündnis aus von CDU bis Linke quasi unterstützt wurde, hat 58,5% bekommen, während der AfD-Kandidat parteilos, aber mit dieser NPD-Vergangenheit bei 30,4% gelandet ist. Genau. Und das ist mittlerweile wahrscheinlich schon ein Erfolg. Ne?
Um jetzt den Bogen zur Musik zu spannen, was mich an dieser Bürgermeisterwahl in Meißen noch sehr umgetrieben hat, ist, dass es für mich einen Musiker, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, André, und ich weiß es noch weniger, wie es bei Daniel ist, weil du ja diesen Schweizer Bezug hast, in Meißen lebt Gerhard Schöne. Das ist ein Musiker, der mich seit meiner Kindheit verfolgt, der schon in der DDR Musik gemacht hat, der auf der Demonstration auf dem Alexanderplatz gegen das DDR-Regime am 4. November als erster aufgetreten ist und einen Protestsong quasi gesungen hat. Und ich hätte mir das irgendwie, allein schon das hat mich so umgetrieben, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, dass Gerhard Schöne dann am Ende noch in der Stadt leben muss, am Ende seines Lebens, etwas älter, in dem dann ein Neonazi Bürgermeister geworden ist. Ich weiß nicht, hast du einen Bezug zu Gerhard Schöne, Daniel?
Nee.
Nein. Du, André?
Aus Kinderliedern heraus. Und war kürzlich erst in Rostock. Der spielt nach wie vor. Tritt immer noch auf. Wir hängen Plakate überall, Gerhard Schöne.
Genau. Also er macht viel Kindermusik, aber er macht auch viel wunderbare Erwachsenenmusik. Und ist tatsächlich ein sehr engagierter, auch christlich, in dem Fall auch Christ, also Christentum ist für ihn auch ein, also versteht sich, glaube ich, auch als christlicher Musiker, ist ein wichtiger Aspekt für ihn. So, und jetzt zu deiner Musik. Und du hast einen Song mitgebracht, der, ich glaube, wenn ich meine persönlichen Top 10 machen würde, meiner Lieblingslieder, hätten die Four Non Blondes mit WhatsApp eine Chance drin zu sein.
Mhm. Witzig, schön.
Den finde ich gut, seitdem es ihn gibt. Und das ist schon eine Weile her, 94, glaube ich.
Ja.
Wir hören mal kurz rein. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say,
Daniel, vielleicht erstmal zu dir. Du hast den ja mitgebracht. Mhm. Was ist die Idee dahinter? Warum den?
Na, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, was vielleicht so eine Abfolge von Musik sein könnte, die vielleicht irgendwie zu den Themen spricht, in denen ich gerade arbeite. Und dass es schon irgendwie auch um diese Frage des Erstarkens der extremen Rechten geht. Ich finde, dieser Song bringt so wunderbar so dieses zwar einerseits dieser Aufruf, etwas zu verändern mit sich, aber gleichzeitig auch dieses vollkommen empörte, was ist denn da eigentlich los? Was um Himmels Willen passiert hier gerade und wie kann das sein, dass das passiert? Und irgendwie, das bringt dieser Song schon irgendwie so sehr stark zum Ausdruck. Und das ist etwas, was sich für mich in diesen ganzen Auseinandersetzungen, wenn man jetzt auf die extreme Rechte blickt und wenn man sich so schaut, was für Dynamiken das gerade annimmt und wie halt eben nicht nur die extreme Rechte agiert, sondern eben auch Teile der Mitte der Gesellschaft, Teile der Union agieren, wo man sich irgendwo so denkt, was ist hier los? Also ich meine, vieles davon war ja eigentlich bekannt, das wird gewarnt, das wird gesagt und man hatte das Gefühl so, ja, das läuft einfach so wie auf eine Schiene aufgesetzt und es läuft und läuft und diese Frustration, aber auch so dieses Erstaunen und gleichzeitig so dieser Aufruf, dass man da auch dagegen was ändern kann und dass dass aus diesem Gefühl von, was ist denn hier eigentlich los, dass es nicht in so einer Lethargie enden muss, sondern dass es irgendwie auch in so einem gemeinsamen quasi Aufstehen quasi münden kann. Das finde ich irgendwie so eine starke Aussage. Und das hat mir irgendwie, hatte ich das Gefühl, das passt ganz gut so als Auftakt zu so einer Diskussion, wo man vielleicht versucht, auch mit gewissen Songs irgendwie vielleicht in so einen Zeitgeist so ein bisschen zu dokumentieren oder so ein eigenes Gefühl dazu zu benennen. Hm.
Jetzt hast du gerade von Zeitgeist gesprochen, das Interessante, ich meine, Linda Perry, glaube ich, wusste jetzt 1994 nicht wirklich, was in Deutschland passiert, aber sozusagen der Zeitgeist in Deutschland war ja zu dieser Zeit ein ähnlicher wie heute, vielleicht jetzt nicht so stark in den Erfolgen in den parlamentarischen Wahlen, da man das noch nicht so stark gesehen, aber eben schon, was man sozusagen auf dem Feld gesehen hat. Siehst du diesen Bezug da auch, also zum diesem Zeitgeist-Thema, und weißt du eigentlich, was Linda Perry, also von den Four Non Blondes, was sie eigentlich da so umgetrieben hat? Ich weiß das gar nicht so genau.
Ich habe versucht, so ein bisschen nachzulesen, quasi was damals so, wie das kam, und ich finde es recht, fand es recht dünn, rauszufinden, was sie tatsächlich umgetrieben hat, diesen Song quasi so einzuspielen. Dass sie irgendwie damals auf dem Schirm gehabt hätte, was in Deutschland gelaufen ist, ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht per se wegen dieser zeitlichen Verbindung irgendwie ausgesucht. Aber natürlich, wenn man heute auf diese Entwicklungen blickt, dann gibt es bis zum gewissen Punkt diese Parallelen. Wobei, glaube ich, man schon einfach auch da betonen muss, dass gewisse, wenn man quasi immer in diese 90er Jahre zurückgeht, man vielleicht manchmal auch verpasst, welche Kontinuitäten dann auch quasi sich permanent durchgezogen haben. Ne? Also das, man hat ja auch nach den 1990er Jahren der NSU, der weitergemacht hat, das rechte Gewalt hat in dem Sinne nie aufgehört. Was aufgehört hat oder was eine Zeit lang weg war, war diese ganz starke Massengewalt, die dann in den 1990er Jahren schon irgendwie prägend war, gerade mit diesen pogromartigen Ereignissen. Und da hat sich schon was verändert. Aber trotzdem glaube ich, dass man diese Ereignisse heute oder diese Verdichtung, die wir heute wieder sehen, schon ganz klar zeigt, wie viel da eigentlich geblieben ist und wie viel quasi eben nicht aufgearbeitet wurde und wie viel halt, vielleicht auch in ein paar Jahren des wirtschaftlichen Besserseins und quasi einer gewissen politischen Beruhigung, halt vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund treten konnte. Aber ich glaube, die Kontinuitäten sind dann vielleicht doch unter der Oberfläche weit stärker geblieben, als man das vielleicht wahrhaben wollte.
Ja, vielleicht drückt der Song auch gerade sowas so sehr emotional gut aus und bringt es auf den Punkt, diese Hoffnung auf einen Fortschritt, auf eine Entwicklung zu einer wie auch immer gearteten besseren Welt, die dann irgendwie nicht eintritt. Also 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope, also sie und sie sucht nach einer Destination, also nach irgendeinem Ziel, wo sich das hinentwickeln könnte, was irgendwie besser wäre, und dann merkt sie irgendwie, dass es immer noch diese Brotherhood of Man gibt, for whatever this means. Ja. Hat aber auch eigentlich nicht die Antwort so, ne? Also, sondern fragt, ja, was geht hier eigentlich ab? Was ist, what's going on? Und sie hat dieses Hope for a Revolution. Aber wo eigentlich hin? Was für eine Revolution? Was für Themen? Das lässt es offen. Und vielleicht ist es Ausdruck von einem bestimmten Gefühl. Ich meine, du hast ja mit sehr vielen Menschen gesprochen in unterschiedlichen Lebenslagen, auch an unterschiedlichen Orten. Ich glaube, du warst in Leipzig viel und weiß gar nicht, Frankfurt oder? Frankfurt, ja. Ja. So eine diffuse Hoffnung oder so eine Enttäuschung über es passiert nichts oder es geht nicht voran. Ist das ein Gefühl, was du auch beobachtet hast, was an deine Forschung irgendwie anschließen könnte?
Ich glaube, das zeigt ja mittlerweile sehr viel Forschung, ne? Also wie dominant und wie prägend dieses Gefühl der Verunsicherung in Sachen quasi Gesellschaft, quasi die Sorge um ökonomische Zukunft, die Sorge um Status, die Sorge um was Wohlstand heißen wird, quasi, dass da so ganz viele Bedrohungslagen irgendwie zusammenfallen, die in diesen ganzen Krisenentwicklungen der letzten Jahre, also ich glaube, man muss schon einfach betonen, dass Corona tatsächlich einfach wirklich ein fundamentaler Einschnitt war für viele Menschen, dass es bis heute Spuren hinterlässt und dass in diesem Zusammenhang halt auch die Entwicklungen, ne, von Finanzkrise über diese ganzen Diskussionen um Migration, die doch, glaube ich, für fast alle wahrnehmbare fundamentale Herausforderungen der Klimakrise, dass es etwas ist, was natürlich Spuren hinterlässt. Ich glaube, das ist die eine Seite. Aber ne, wenn wir auf diesen Song nochmal blicken und quasi nochmal diese Ebene mit reinnehmen, dieses Search, dieses Suchen, ne, und quasi das Nicht-Benennen, wo es hingehen soll, dann finde ich das fast noch die weniger oft besprochene Seite daran, dass eigentlich es wirklich fast grundsätzlich an so einer Vision für die Zukunft fehlt. Also das ist in diesen ganzen Verunsicherungen, wir haben die Menschen in unseren Gesprächen, ich habe ja die in Frankfurt am Main geführt für dieses letzte Projekt und ein Kollege hat die in Leipzig gemacht und wir haben am Schluss der Gespräche, haben wir immer gefragt, was wünscht ihr euch denn eigentlich? Mhm. Oder was wäre denn etwas, wo ihr gerne hinwollen würdet? Oder wenn ihr jetzt einfach frei wählen könnt, was wären eure Träume? Und ich glaube, in diesen knapp etwas über 50 Gespräche, die wir da geführt haben, hat eine Person sowas wie eine Utopie formuliert. Hm. Und diese Utopie war dann faktisch so realpolitisch, dass sie eigentlich in einer progressiven, sozialdemokratischen Gewand eigentlich zu verpacken wäre. Ne? Hm. Also soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit für Mann und Frau, gute Kinderbetreuung, eine funktionierende ÖPNV. Also nicht so meine Zahlen, die haben sich jetzt nicht quasi eine herrschaftsfreie Gesellschaft gewünscht und quasi, dass der Klimawandel nicht mehr da ist, sondern sie hat sich tatsächlich was recht Bodenständiges eigentlich, sozialdemokratisch Geprägtes gewünscht. Mhm. Aber die überwiegende Zahl der Menschen hat zum Teil sogar, die haben zum Teil eine Stunde lang über quasi eine sehr fundierte, quasi feinfühlige Analyse von Gesellschaft vorgenommen, ohne irgendwie quasi populistisch zu sein dabei und irgendwie auch den Finger in wunde Punkte gelegt und dann am Schluss einfach gesagt, der Wunsch, den sie dann haben, ja, dass es nicht schlimmer wird. Oder dass Arm und Reich nicht weiter auseinanderklaffen. Wo man nämlich sagen könnte, der Wunsch könnte ja sein, dass Arm und Reich quasi, dass er sich diese Dichotomie aufhebt, wenn man sich's wünschen kann. Mhm. Aber es ist gar nicht mehr da. Also diese Vorstellungskraft, sich etwas wünschen zu können, etwas, was über den Status quo hinausgeht, da habe ich einfach kaum was mitbekommen. Und ich finde, das ist die Seite, die ganz, ganz selten in dieser Frage mitdiskutiert wird. Ne? Also dieses Gefühl von alles geht irgendwie verloren, ist die eine Seite. Aber dass dieses Gefühl auch so wirkmächtig wird und von rechts bedient, also beackert werden kann, liegt auch daran, dass es kaum andere Visionen und Vorstellungen von Gesellschaft zirkulieren oder quasi da sind, die irgendwie adressiert werden oder quasi generiert und mitgenommen werden. Und ich würde sagen, das ist zumindest der gleich große Teil des Problems.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil wir haben so eine ähnliche Frage bei uns im Projekt. Ich bin gerade in Halle, also nicht weit von Leipzig. Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die stecken jetzt den Leuten schon in den Knochen. Mhm. Also es ist ein ganz schwer gefallen, eine positive Beschreibung der Stadt für die Zukunft. Aber was ich auch ganz spannend finde bei dem, was du gerade gesagt hast, also in dem Song gibt es ja dann noch diese Texte, "And I pray, oh my God, do I pray every single day for a revolution." Mhm. Und das finde ich wirklich ganz spannend, dass du ja gerade gesagt hast, dass die Utopie eigentlich keine Revolution ist, sondern eigentlich so ein bisschen so dieses, das, was eigentlich das Versprechen dieses Staates hier wäre, dass das einfach auch eingehalten wird, ne? Also viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Genau. Und dass man manchmal ja ein bisschen, also dass man so aus einer, wenn man so eher aus einer progressiven Perspektive auf die Gesellschaft guckt, manchmal das Gefühl bekommt, dass man Angst vor der Revolution hat, weil die revolutionären irgendwie Kräfte anscheinend gerade sich im politischen Raum eher rechts bewegen. Oder zumindest die systemverändernden Kräfte. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt Revolution nennen würde.
Nee, genau, aber auf jeden Fall ist diese Form der Transformation, glaube ich, momentan als gesellschaftlicher Horizont ziemlich, also verschlossen. Ne? Mhm. Also ich glaube auch, dass wenn es zu einer Form der massenhaften Aufruhrs kommen würde, dass der gerade jetzt würde der mit einer großen Wahrscheinlichkeit keine progressive Gestalt annehmen. Und ganz grundsätzlich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob quasi wir quasi in einer gesellschaftlichen Situation sind, wo diese Form quasi der Umwälzung tatsächlich zu einem zielführend wäre. Ich glaube, was es ganz, ganz dringend bräuchte, wäre quasi eine demokratische Einigung, wo quasi Gesellschaft sich gemeinsam auch ein bisschen verständigt, wo wollen wir denn hin in 20, 30 Jahren und was bedeutet das quasi in der Welt zu leben, die vom Klimawandel betroffen ist. Und da würde ich schon sagen, da sehe ich ein fundamentales Scheitern der Parteien, weil diese Debatte zu organisieren, wäre deren Aufgabe. Und dass sie das nicht tun, ist eine riesige Lücke.
Vielleicht an der Stelle muss ich einmal die Gelegenheit nutzen, mit jemandem zu sprechen, der da Ahnung von hat. Es gibt ja immer diese These oder was immer wieder aus der Soziologie heraus erzählt wird von so Leuten wie Steffen Mau, Nils Kumka. Und ich glaube, du vertrittst das auch so ein bisschen aus eurem Projekt heraus mit deinem Buch auch über den Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten, dass es eigentlich ja nicht diese Polarisierung gibt, wie du es ja gerade auch gesagt hast. Das ist im Prinzip, wenn man mit den Leuten längere Zeit spricht, haben die eigentlich recht ähnliche Vorstellungen, was eine gute Gesellschaft ist. Und die sind eigentlich sehr an den Werten des Systems, wie es eigentlich besteht, oder an den Grundwerten orientiert. Und dennoch beobachten wir ja diese Polarisierung. Wir haben am Anfang über diesen Bürgermeisterwahl gesprochen und wir haben gesagt, okay, auf der einen Seite bündeln sich die einen Kräfte und schaffen es, jemanden von der anderen Seite zu verhindern. Und dann haben wir solche Ergebnisse, wo man dann doch sagt, okay, da gibt es irgendwie einen Graben und da gibt es ein Links und ein Rechts davon. Oder vielleicht links und rechts auch die falsche Perspektive. Aber wie geht denn das zusammen? Also einerseits dieses Auseinanderdriften, dass es irgendwie, dass das erklärungsbedürftig ist, weshalb wir alle so auf die Polarisierung springen. Und andererseits, dass sich zu den Leuten an den Tisch setzen und merken, eigentlich sind die doch recht ähnlich und wollen eigentlich doch Ähnliches. Und dieser gemeinsame Wille lässt sich aber nicht mehr organisieren. Hast du da eine Erklärung für?
Eine Erklärung wäre vielleicht zu viel gesagt, ne? Aber also Nils Kumka hat ja gerade sein neues Buch quasi zu dieser Polarisierungsfrage geschrieben und vertritt da, soweit ich das bis jetzt verstanden habe, recht. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber quasi, was ich jetzt quasi davon mitbekommen habe, auch in quasi aus Auseinandersetzung mit dem, was er so in Interviews und so gesagt hat, vertritt er da ja recht schon die These, dass quasi vielleicht die Gesellschaft gar nicht so sehr polarisiert ist, aber dass sich dieser Begriff der Polarisierung und auch die Mechanismen der Polarisierung wunderbar politisch nutzen lassen. Und das ist quasi eine sehr starke Mobilisierungsmaschinerie ist. Und ich glaube, gerade in diesen ganzen Debatten, also der rechte Kulturkampf lebt ja eigentlich permanent davon, so eine Form von Polarisierung zu erzeugen, wo quasi so ein anderes erzeugt wird, ne? Also wo so eine Spaltung einhergeht. Und zu was ich aber gearbeitet habe, ist ja vielmehr quasi diese gesellschaftliche Seite, ne? Also diese Frage, wie sieht diese Gesellschaft eigentlich aus, in der die extreme Rechte erstarken kann? Und da würde ich schon sagen, dass wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, man irgendwie feststellt, dass die allermeisten quasi keine allzu homogenen Subjekte sind, ne? Also dass die ganz unterschiedliche Vorstellungen, Wünsche, Träume, Erfahrungshorizonte mitbringen und da uns in den Gesprächen oft ganz, ganz schwierig war, quasi vorherzusehen, was sie dann sagen würden, wenn man sie fragt, wen wählt ihr eigentlich? Also, dass man das quasi zum Teil gar nicht so vorwegnehmen konnte. Und da ganz spannende Aussagen kamen plötzlich, ne? Also Leute, die sich in den Gesprächen zutiefst rassistisch geäußert haben, die dann am Schluss sagen von einem Gespräch, nee, die AfD wähle ich nicht, weil ich weiß, dass die quasi nur meinen Rassismus abholen, also dass die meinen Ressentiment, also das nennt sie nicht so, aber dass sie das abholen will, aber sozial bin ich davon bei der SPD besser vertreten und sich dann gegen quasi diese Wahl von der AfD entscheidet. Oder eine andere Person, die wir hatten, die sehr aktiv war im Zivilgesellschaft vor Ort, Nachbarschaftstreffen, quasi viele migrantische Mütter als Freundinnen und Freunde hatte, ne? Und dann aber sagt, ich wähle die AfD. Wo man irgendwie so, ne, wo es nicht immer so einfach zu fassen war. Und was sich schon aus meiner Sicht dabei herauskristallisiert, und das ist das, was vielleicht Mao auch so als Triggerpunkte nennt, ich habe das in meinem Projekt nicht so genannt, aber ich würde schon sagen, dass es quasi gewisse Themen gibt, an denen die extreme Rechte gerade so eine Meinungshoheit hat. Und wenn es ihr gelingt, Menschen einzubläuen, dass das die relevante Thematik ist, um die sich Politik gerade zu drehen hat und dass die extreme Rechte dort die Antwort hat, also vor allem in Frage Migration, dass das dann mitunter reicht, um quasi vielleicht Widersprüche, die man sonst noch haben könnte gegen diese Art der Politik, dass die in den Hintergrund rücken. Und insofern glaube ich, dass man vielleicht in der Gesellschaft gar nicht so sehr diese Polarisierung braucht, sondern es reicht, wenn quasi die extreme Rechte die Menschen quasi an einzelnen Themen schafft abzuholen und sie dort quasi zu bündeln gelingt. Und ich habe da immer ein historisches Beispiel, was ich eigentlich sehr spannend finde. Ne? Wenn man bei Didier Eribon, dieses Buch Rückkehr nach Reims, wurde ja hoch und runter diskutiert. Mhm. Und da beschreibt er ja diesen Übergang quasi von den Leuten, die die Kommunistische Partei gewählt haben und später den Front National. Und faktisch sind es ja mehr oder weniger die gleichen Leute. Zumindest impliziert er das. Und was man da, glaube ich, sieht und was er zumindest auch in den Raum stellt, ist, dass die Menschen, als sie die Kommunistische Partei gewählt haben, nicht weniger rassistisch waren, als sie das heute sind. Oder dass sie heute rassistischer sind als damals. Aber was gelungen ist, ist quasi dieses Thema, um das sich quasi Politik organisiert, nicht mehr die soziale oder die Klassenfrage ist, sondern das Thema, um das sich Politik organisiert, die Frage der Migration ist. Mhm. Und in dieser Überdetermination, dieses Thema Migration, gelingt der extremen Rechten, andere vielleicht immer noch vorhandenen Erfahrungen von Ungleichheit oder Frustration in den Hintergrund zu rücken. Und ich glaube, das ist es, was wir gerade sehen. Dass es der extremen Rechten einfach gelingt, gewisse Themen sehr, sehr produktiv zu besetzen und damit andere Spaltungstendenzen, die vielleicht auch da wären oder die progressiver zu mobilisieren wären, in den Hintergrund zu rücken. Mhm. Und ich glaube, das ist das, also insofern würde ich sagen, ja, eben, ich würde auch sagen, wir sehen nicht per se eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, aber wir sehen sehr wohl, dass sich quasi Themen, dass sich quasi so die relevanten Bruchlinien, die thematisch in der Gesellschaft dominieren, dass sich die doch deutlich verschoben haben. Mhm. Und dass sich da vielleicht die Frage von ja so gesellschaftlichen Spaltungslinien sich ja quasi neue Linien ziehen, die der extremen rechten Mobilisierung dienlicher sind als einer progressiven Ansprache.
Und um mal auch zu unserem Staffelthema zu kommen, und das ist doch letztendlich so, dass man das gerade an Themen, die man oft im städtischen Raum aushandelt, dass man eigentlich genau an denen das alles, was du gerade beschrieben hast, so beispielhaft machen kann. Mhm. Weil ich denke sofort daran, ich glaube, es gibt sozusagen einen eigentlich nicht polarisierten Konsens darüber, wir hatten gerade schon mal kurz darüber gesprochen, dass Sicherheit im öffentlichen Raum ein wichtiges Thema ist und dass viele Leute, die wir fragen würden, das einfordern würden. Der öffentliche Raum soll sicher sein. Oder dass der Wohnungsmarkt gerecht ist und es möglich ist, für jede Person eine Wohnung zu bekommen, in der sie sozusagen nicht irgendwie 80%, 90% ihres Gehaltes nur für die Wohnung ausgeben muss und dann irgendwie die Wohnung auch noch sozusagen nutzbar ist. Oder dass eben Schulen, also ich versuche jetzt mal drei Beispiele zu finden, die sich so in so einem städtischen Raum auch abbilden, oder dass eben Schulen irgendwie ihren Auftrag erfüllen können, nämlich Bildung zu organisieren. Mhm. Ja, das glaube ich ist so ein bisschen das, wenn man jetzt Leute fragen würde, würdet ihr alle sagen, das ist ein Ziel, das ist die Destination, ja? Mhm. Also die Destination, die wir erreichen wollen. Sicherheit im öffentlichen Raum, ein Wohnungsmarkt, der für alle sozusagen zugänglich ist und Schulen können Bildung organisieren, dann würden ja erstmal alle zustimmen. Und dann scheint es aber irgendwie gelungen zu sein, diese Themen zu Identitätsthemen zu machen, zu Migrationsthemen zu machen, zu Themen von früher und heute zu machen. Mhm. Und dann erzählen Leute, ja, früher in Leipzig, früher war das alles ganz anders. Und das hat dann was mit Migration zu tun oder so. Sind das so gute Beispiele, die sich mit eurer Forschung decken?
Die Beispiele decken sich auf jeden Fall mit dem, was wir in der Forschung gesehen haben. Aber sie zeigen noch quasi auf einen Punkt, der vielleicht weitergeht oder vielleicht in Bezug auf diese Debatten, die wir gerade zu extremen Rechten führen, wichtig sind zu sehen. Also das, ne, also wir haben quasi in den Diskussionen ja ganz oft, quasi wenn man über Deutschland blickt, gibt es diese zwei dominierenden räumlichen Erklärungs- oder quasi Muster, die beschrieben werden. Das eine ist Ost-West, das andere ist Stadtland. Und dabei geht vielleicht sowas wie Zentrum-Peripherie komplett verloren. Und dass man halt irgendwie tatsächlich vielleicht ein bisschen vergisst, dass wenn man sich zum Beispiel Arbeiten anschaut, die sich jetzt sehr stark mit ländlichen Regionen anschauen, die Erzählung oder die Frustration über Wegfallen von Infrastruktur, über schlechte Anbindung, über Schulen, die marode sind, über quasi das Vergessensein von politischen Zentren, die unterscheiden sich, wenn man quasi eher in periphere städtische Lagen geht, eigentlich fast nicht. Also klar sind die vielleicht ein bisschen anders aufgeladen. Es gibt vielleicht eine andere Konnotation, ne? Aber die auf der übergeordneten Ebene quasi so ein Verlassensein, ein Mangel an Infrastruktur, ein Mangel an Investitionen, vielleicht Aufgaben leisten zu müssen, die vor Ort quasi die Kapazitäten überschreiten. Mhm. Das das deckt sich sehr ähnlich. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir quasi ein bisschen stärker auch so in urbane Peripherien reinschauen, wo die AfD oder die extreme Rechte zum Teil auch wirklich sehr, sehr starke Wahlergebnisse einfährt, ne? Selbst in diese Metropole Frankfurt am Main, die jetzt wirklich quasi so eigentlich, ne, sehr wohlhabend, Bankenplatz etc., gibt es Stadtteile, wo die AfD 20% macht. Mhm. Hanau, eine Großstadt, nicht weit weg, hat AfD-Ergebnisse von insgesamt um die 20%. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, quasi um, und dass es auch ein Zugang sein kann, über diese städtischen Fragen zu blicken, um auch aus dieser polarisierenden Perspektive von Ost-West oder Stadt-Land quasi da rauszukommen und zu sehen, dass wir eigentlich über andere Themen sprechen müssten. Und natürlich werden die dann quasi auch in historischen Gewordenheiten quasi gefüllt. Ich meine, man kann nicht leugnen, dass quasi, ne, die Frage von der Ostidentität etc. ein relevanter Punkt ist. Aber letztlich würde ich trotzdem argumentieren, also wenn man jetzt quasi auf der Ebene soziostrukturelle Fragestellungen, Demografie, Themen, die relevant sind, dass man da ganz viel Ähnliches sieht. Wenn man quasi so in urbane Peripherien geht und dass das bis zum gewissen Punkt ja dann auch so diese dichotomisierende Blickweise etwas zu aufzuheben hilft. Und dafür sind, glaube ich, die Beispiele, die du, Daniel, gebracht hast, sehr gute Beispiele, weil daran entzündet sich's dann vor Ort, ne? Also die Leute sind nicht frustriert. Das ist vielleicht ein zweiter Punkt, den ich aus diesen Interviews schon irgendwie sehr stark mitgenommen habe. Also die Leute wissen, dass sie jetzt quasi die Bundespolitik nicht unbedingt mitgestalten können. Und auf der Ebene wäre es für sie, glaube ich, auch okay, wenn die alle 4 Jahre einfach wählen gehen. Diese unglaubliche Frustration gegenüber Politik entsteht, weil vor Ort der Sperrmüll nicht abgeholt wird, weil die Autos quasi permanent mit überhöhter Geschwindigkeit durch Einbahnen brettern, weil die Schule Toilette schon wieder nicht funktioniert, weil der ÖPNV mittlerweile 4,50 Euro kostet und man sich das Ticket in die Stadt kaum noch leisten kann. Mhm. Also es sind sehr alltagsrelevante Erfahrungen, die diese Frustration mit dem Nicht-Funktionieren von demokratischen Prozessen auslösen. Und insofern glaube ich, dass da vieles gewonnen werden könnte, wenn man über genau diese Fragen geht, die du auch so ein bisschen skizziert hast. Mhm.
Mhm. Deswegen hatte ich übrigens, haben wir auch diese Staffel Stadtland Raum genannt, um auch diese Digitalisierung so ein bisschen aufzufangen, die wir eigentlich schon, weil am Anfang wollten wir Stadtland nennen, und auch da diese Digitalisierung so ein bisschen aufzufangen, indem wir noch ein drittes Wort hinzufügen.
Naja, aber ich fühle mich auch ein Stück weit ertappt als in meiner eigenen Forschung, wenn du so sprichst, weil ich auch oft in ländlichen Räumen oder vorwiegend immer mehr in den letzten Jahren in ländlichen Räumen forsche. Und dann neigt man oft dazu, so reflexhaft zu sagen, ja, das, was wir da jetzt forschen, das ist irgendwie ländlich, weil es auf dem Land stattfindet. Mhm. Dann kommen kluge KollegInnen zu mir und sagen, naja, was daran ist eigentlich ländlich? Und dann kann ich es immer nicht belegen, weil ich habe ja gar nicht die Stadt mit in meinem Sample. Ich kann das ja gar nicht abgrenzen von einem nicht ländlichen und kommen damit nicht sehr weit. Und dann ist dann dieses Argument, naja, das ist ein peripherer städtischer Raum, unterscheidet sich vielleicht von dem, was du da in dem peripheren ländlichen Raum beobachtet hast, nicht großartig. Und ja, das ist sozusagen eine zu grobe Unterscheidung. Und raus kommt man da, glaube ich, durch einen eher praxeologischen Ansatz, dass man sagt, okay, gibt es spezifisch ländliche Erfahrungswelten, an denen man das anknüpfen könnte. Mhm. Irgendwie sowas wie bestimmte Berufsgruppen oder die Erfahrung, über weite Strecken pendeln zu müssen oder sowas. Also wo man sagt, okay, es gibt bestimmte Dinge, die erfahren Menschen, die in ländlichen Räumen wohnen, eher als Leute, die in städtischen Räumen wohnen oder sowas. Aber da muss man halt feiner werden. Und dann braucht man eben diese eigentlich immer beides im Sample, um da gute Unterscheidungen zu treffen und zu sagen, was passt, was nicht. Also ein Auftrag an uns selbst, wenn wir Forschungen machen. Genau. Wollen wir zum nächsten Song vielleicht kommen?
Jetzt passiert was. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Daniel, aber André und ich haben die alte Diskussion, die Ärzte oder die toten Hosen. Und du bist jetzt der erste Gast. Ich habe nochmal versucht zu rekapitulieren, aber du bist der erste Gast, der selbst, also André hat schon mal einen toten Hosen-Song mitgebracht, aber du bist der erste Gast, der selber einen toten Hosen-Song mitbringt. Hier kommt Alex. Wir hören kurz rein und dann musst du uns erklären, warum dieser Song.
Damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt
Genau. Daniel, warum dieser Song?
Ja, warum dieser Song? Es hat was Persönliches zum einen. Also ich habe quasi in meiner Schulzeit hatten wir so eine Schüleband und da haben wir diesen Song auch quasi selber gespielt und irgendwie hat das schon irgendwie, ist es geblieben und ich würde sagen, ist die Toten Hosen. Ich habe immer auch Ärzte gehört. Wir hatten auch diese wunderbare Hosen versus Ärzte Party immer wieder einmal im Jahr in diesem Zentrum, wo ich viel aktiv war und viel Zeit verbracht hat. Und genau, ich konnte da immer bei beiden Songs, bei beiden mitsingen. Aber auf jeden Fall, das ist diese persönliche Seite daran. Aber wenn ich jetzt quasi das vielleicht nochmal, ich finde, was dieser Song zum Ausdruck bringt, gesellschaftlich, ist diese doch krasse Form der Brutalisierung. Mhm. Und mir ist schon, der hat quasi, ne, das ist quasi als Song, der quasi in diesem quasi von diesem Theaterstück, dass die Toten Hosen damals mitgemacht haben für Clockwork Orange, hat das eine ganz spezifische Konnotation drin, ne, das hat eine ganz eigene. Aber ich glaube schon, dass das, wenn man jetzt heute auf Gesellschaft blickt, es beginnt ja quasi mit diesen Zeilen in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht. Ne, diese Form des quasi, ne, dieses eintönige, monotone Leisten, Zwang, ne, und dann diese Form der Gewalt, die damit herausspricht. Das ist sicher nicht was grundsätzlich Neues, quasi so als individuelles Phänomen. Aber ich glaube, diese Brutalisierung, der wir gerade in der Gesellschaft als Ganzes zuschauen, dafür steht dieses Song schon ein bisschen, wenn man Alex jetzt ein bisschen mehr nimmt als nur eine Einzelperson. Ne? Also wenn man jetzt, ne, wenn man sich quasi auf die anschaut, was quasi an den europäischen Außengrenzen los ist und wir uns einfach quasi vergegenwärtigen, wie bereit wir mittlerweile einfach sind, alltägliches Sterben da zu akzeptieren und hinzunehmen, dann ist das schon irgendwie, ja, dann müssen sich alle fragen, ob sie nicht Teil mittlerweile selbst davon sind, quasi diese Gewalt auch quasi mitverantwortlich zu sein, die da auf eine erschütternde Art und Weise letztlich ja in diesem Song quasi ja zur Schau gestellt wird oder in diesen Textzeilen. Und da, wenn man so zuhört, schreckt man ja vielleicht manchmal fast ein bisschen zurück, ne? Und aber ich glaube, es ist für mich schon auch eine Erinnerung, dass wir nicht unschuldig sind an dieser Form der Brutalisierung von Gesellschaft, die wir gerade erleben.
Ich höre da so ein bisschen oder komme, während du das so sprichst, darauf, dass es irgendwie zwei Arten gibt, das zu verarbeiten. Und das ist einmal so eine, also das, es gibt ja diese Zeile da in dem Song, auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt, zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Und das kann man in Richtung rechte Gewalt ausdeuten, wie es in dem Song natürlich ist, dass man auf, oder weiß gar nicht, so rechts, links wird da gar nicht auf, also es wird ja, also Opfer, wer die Opfer sind und wer die Täter wird da ja offen gelassen. Aber man denkt natürlich in dem Kontext 90er Jahre, wo es entstanden ist, an Nazi-Gewalt und diesen Terror auf der Straße, dass man da irgendwie das nach draußen trägt. Oder eben so Bandenkriminalität. Und unter Jugendlichen oder wie ja auch rechte Gewalt oft verharmlost wurde als Gewalt unter Jugendlichen und eben nicht der Rassismus dahinter oder so benannt wurde. Und aber trotzdem, der Kreuzzug gegen die Ordnung, das machen Punks wie die Toten Hosen, sie sind ja eigentlich auch. Also sie haben quasi das Gefühl, oder der Ausgangspunkt ist derselbe, zu sagen, ich lebe hier in einer Welt, die wird mir als geordnet, als sinnhaft verkauft. Ich merke aber selber oder ich spüre jeden Tag, dass das ja nicht stimmt. Meinen Eltern geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Ich sehe Ungleichheit, Armut, was auch immer in meinem Umfeld. Und die Reaktion darauf ist eine Rebellion gegen diese Ordnung, die dann in Gewalt irgendwie mündet. Und das könnte entweder eine Rebellion gegen die Eltern, gegen das Establishment, gegen die Etablierten sein oder eine Rebellion gegen die Außenstehenden, was dann Migrantinnen, alle anders Aussehenden, alle mit einem anderen Lebensstil irgendwie wären. Also diese beiden Spielrichtungen und das steckt in diesem Song und ich finde, das passt auch sozusagen in die Zeit, wo man ja, wo es so fließende Grenzen gab, werde ich Skinhead, werde ich Punk, werde ich rechts, werde ich links, man kannte sich, lief sich über den Weg, auf einmal prügelt man aufeinander ein.
Mhm. Genau, ich denke mit Sicherheit, dass du quasi, wenn das, was du gerade geschildert hast, André, dass das, glaube ich, viel mehr in diesem Song drinsteckt als quasi diese gesellschaftliche Seite. Ne? Also diese Form der Rebellion, diese Form quasi mit Gewalt gegen, also genau, vielleicht auch einfach auch ungerichtete Gewalt. Ne? Also es steckt ja auch eine Form von Hooliganismus letztlich drin. Ne? Also quasi die tatsächlich nicht politisch ist, sondern einfach quasi über dieses Gewalt als Mittel des Ausbruchs und zwar einfach quasi Gewalt an sich als Mittel des Ausbruchs zu verherrlichen. Und da, das steckt wahrscheinlich tatsächlich, also das ist das, wofür dieses quasi auch dieses Clockwork Orange letztlich irgendwie auch steht, ne? Und was da auch verhandelt wird in dieser ganzen Geschichte, die da erzählt wird. Und trotzdem, genau, als ich gefragt wurde, ne, welche Lieder magst du mitbringen und so, dann habe ich mich einmal überlegt, ja, was passiert denn gerade in dieser Gesellschaft? Und dann war eben das erste Wagen, was ist denn eigentlich los? Ne? Das hatten wir beim ersten Song.
Ja.
Und der zweite, so ein Ausdruck dafür, dass wir quasi, ja, schon einfach eine Form eben der Brutalisierung von Gesellschaft erleben und dass wir quasi so auf einem kollektiven Prozess sind, der diese Gewalt letztlich zunehmend akzeptiert und wieder um sich greift. Und das ja auch ja nicht nur jetzt in der extremen Rechten. Klar, es gibt diese Hochzahlen direkt rechtsextreme Gewalt, die einfach nicht und nicht aufhören und wo man quasi jedes Mal wieder ein bisschen neu, also quasi, ne, die schockierten Pressemitteilungen dazu lesen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade diese doch starken Diskussionen zur Militarisierung von Gesellschaft, Wehrpflicht, ne, Kriegsertüchtigung, Aufrüstung, ne, also wo man so merkt, okay, also dieses, und damit fälle ich noch gar kein Urteil darüber, ob jetzt das alles nötig ist oder nicht, aber man kann zumindest mal festhalten, dass quasi dass wir auf einer grundlegenden Ebene wieder so eine Rückkehr von Gewalt als legitime Mittel von Gesellschaft mit reinbringen. Und wenn man so wenn man an Heidmeier denkt und seine Definition von Rechtsextremismus, wo die eine Seite über diese starke Elemente Ideologie der Ungleichwertigkeit, aber das zweite auch die Gewaltakzeptanz mit hereinnimmt, um Rechtsextremismus zu definieren, würde ich einfach sagen, dass wir doch in der Gesellschaft zunehmend Mechanismen finden, wo diese Gewaltakzeptanz quasi ja fast schon quasi von oberster Stelle wieder dafür geworben wird, dass diese Gewalt irgendwie ihren Platz und ja, hat und legitim wird. Und damit, wie gesagt, ich habe kein Urteil, ich würde nochmal anders drüber reden, wenn wir jetzt drüber reden würden, ist das alles nötig oder nicht, das wäre eine ganz andere Diskussion. Aber einfach mal feststellen, dass das passiert und dass es gesellschaftliche Konsequenzen hat. Das, glaube ich, das ist der Punkt, in dem ich erstmal stehen bleiben würde.
Ich würde trotzdem noch eine Frage dazu stellen, weil ich finde eure Interpretation des Textes ganz interessant, weil wenn man euch so zuhört, dann ist ja, was in dem Text ja auch drin steht, ist halt, dass die Brutalität zwar in der, also da werden ja zwei Gruppen aufgemacht, die Robotten gehen und die Ordnung erhalten und so, als die irgendwie die eine Gruppe, und die andere Gruppe sind die Jugendlichen, die noch was spüren und was spüren wollen und deswegen in diese auch sehr explizit beschriebene Brutalität gehen. Aber es ist schon so, dass der Text auch sagt, die Brutalität steckt auch in denen, die jeden Tag Robotten gehen und das alles irgendwie so akzeptieren. Und das sind nämlich ja eher die diese Gewalt an den Grenzen auch akzeptieren.
Ja.
Weil das ist ja nicht die Gewalt, die wir jeden Tag auf den Straßen sehen. Also die Gewalt an den Grenzen sehen wir nicht jeden Tag an den Straßen. Die sehen wir auch nicht jeden Tag in den gesammelten Unterkünften, weil die meisten nicht dort sind. Also ne, wir wissen sozusagen nicht, wie die Leute dort behandelt werden und wie die Lebensbedingungen dort sind, weil die meisten sich gar nicht dort aufhalten. Ja. Das ist so eine Gewalt, die findet statt, aber die ist nicht sichtbar. Und dann gibt es diese ganz sichtbare Gewalt in dem Song. Und dass wir aber verstehen müssen, dass beide Gruppen brutal und gewalttätig auch sind. Auch in dem Song, oder? Widerspruch.
Ja, ist es eine Gruppe oder ist es eine Struktur, die du da beschreibst? Also die Jugendlichen sind von mir aus eine Gruppe, würde ich sagen.
Die bilden Banden.
Und die andere Seite ist ja, wird eher als die Ordnung bezeichnet. Mhm. Oder ist das eine Gruppe, die tatsächlich, das sind die Roboten gehen, ne? Aber eigentlich so ist das gesellschaftliche Korsett, die festgefahrene Struktur, die sie umgibt, so deute ich das.
Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt.
Ja,
ich glaube auch, im Song ist es, glaube ich, nicht so intendiert. Oder in dieser Geschichte, ne? Quasi die Struktur selbst als gewalttätig zu sehen. Die wird ja sehr stark so als Normalität, als quasi da wo man quasi so eingelullt wird, dargestellt. Und es gibt quasi diese Jugendlichen, die ausbrechen. Und es wird sicher bis zu einem gewissen Punkt wird quasi so in den Raum gestellt, dass diese Normalität, diese Ruhe, diese Stabilität, diese mitverantwortlich ist, dass diese Gewalt passiert. Aber quasi, dass diese Stabilität oder Ruhe oder die halt Roboten gehen, selbst gewaltförmig sind, das wird, glaube ich, nicht so steckt da nicht so drin. Aber ich glaube, wenn man über Gesellschaft nachdenkt heute, dann wäre das quasi etwas, was man vielleicht, was der Soziologie auch gerade tut, darüber nachzudenken, welche Bedingungsfaktoren hat denn quasi diese Normalität, das, was quasi so als Mitte der Gesellschaft, der demokratische Anker, welche Verantwortung hat die, wenn wir auf diese aktuellen Entwicklungen rechter Gewalt schauen. Und aber ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist es eine perfekte Überleitung zum nächsten Song, den ich mitgebracht habe, weil es ja da genau darum letztlich zumindest war das der Grund, warum ich ihn mitgebracht habe.
Der heißt Senne von Züri West. Und den hören wir uns jetzt an und dann musst du, glaube ich, aber auch erstmal Translation für uns machen, weil der nämlich in, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber in Schweizerdeutsch ist.
Sperndeutsch.
Berndeutsch.
Der 62er Kapitän fährt langsam durch die Strasse. Beizen haben schon aufgestuhlt, um Stadtrand steht der Fahrer aufs Gas. Beim Asylanten haben wir gestoppt und im Fond vom Auto geht das Fenster langsam auf. Und abgesagt die Winchester lädt das Magazin und im Heim geht die Lichter aus. Stadt, irgendwo im Land. Eine Gruppe Karren sieht die Köpfe und jeder hat ein Baseballbat in der Hand. Gleicher Typ steht bei den Schliessfächern und wartet, er hat abgemacht für einen Deal. Jetzt nur cool, denkt er, heute gibt's gratis Zucker, sein Dealer ist Tamil. KKK und vor dem Haus brennt ein weisses Kreuz. Der Meier, der Müller, der Maser hat die weisse Maske wieder um das Küssi gelegt. Und am nächsten Tag kann sie bügeln und freuen sich still, wie etwas in der Zeitung steht.
Was singt die da?
Naja, der Song erzählt verschiedene Geschichten. Beginnt quasi mit so einem. Die erste Passage ist quasi so ein Auto, das langsam mitten in der Nacht durch die Straße fährt, dann die Fensterscheibe runtergekurbelt wird und dann kurz stoppt. Dann werden Schüsse auf ein Asylzentrum also abgefeuert und dann rast das Auto davon. Dann geht das halt irgendwie, geht das weiter und die zweite Strophe ist dann irgendwo, beginnt dann in der Bahnhofsunterführung irgendwo in der Vorstadt. Also sagt, so eine Bahnhofsunterführung irgendwo im Land. Und da kommt eine Gruppe von Skinheads entlang, also Nazi-Skins in dem Fall, mit Baseballschlägern, die sich gerade dabei sind, auf einen Tamilen zu stürzen. Und da kommt zum ersten Mal so diese Verwicklung der Mehrheitsgesellschaft rein, weil quasi in diesem Bahnhof auch eine Person wartet, die gerade wartet, dass er quasi Drogen kaufen kann. Und diese Person, die da verprügelt wird, ist quasi wird als quasi als Dealer quasi geschildert, aber halt eben, dass die Person, die da auf den Deal wartet, die sich dann halt einfach quasi so still und heimlich quasi die Drogen für sich aneignen kann, ohne zu bezahlen, und halt davon diese Gewalt mit profitiert. Und dann gibt's eine letzte quasi inhaltliche Passage, die beginnt dann quasi nachdem der Refrain auch kommt, da würde ich nachher nochmal was dazu sagen, aber der beginnt mit einem Wohnungsbrand beim Emigrant irgendwo in der Schweiz, und das quasi sagt, ne, es brennt irgendwo bei einem Menschen, der quasi in die Schweiz zugezogen ist aus dem Ausland, und da brennt's, und das vor dem Haus brennt quasi das Weiße Kreuz mit Ku Klux Klan, ne? Und dann kommt diese Zeile, die ich fast eigentlich die spannendste finde, weil sie also kommt: «Ude Meier, ude Müller, ude Moser haben die weiße Maske wieder unter die Rüssi gelegt, und am nächsten Tag gehen sie bügeln und freuen sich still, dass etwas in der Zeitung steht.» Was im Prinzip heisst, der Herr Meier, der Herr Müller und der Herr Moser gehen nach Hause, nachdem die diesen Brand gelegt haben, stecken ihre weiße Maske wieder unter das Kissen, gehen am nächsten Tag still und heimlich arbeiten und freuen sich, dass sie ihre Tat in der Zeitung lesen. Mhm. Und ne, dieser Song ist relativ früh geschrieben, also in den 1980er Jahren in der Schweiz. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was manchmal ein bisschen vergessen geht, dass es diese Art der Baseballschlägerjahre in der Schweiz einfach auch gab. Das ist quasi massive rechte Straßengewalt gab in der Schweiz, die quasi aber immer verniedlicht wurde als Jugendkram und dass da ja weggefallen ist, und zeigt aber auch quasi was, etwas, was man ja sehr intensiv auch diskutiert hat im Zusammenhang mit diesen Brandanschlägen 2015, 16 in Deutschland, ne, diese Feierabend-Terrorismus. Mhm. Und quasi, ne, Leute, die halt einfach irgendwo arbeiten, plötzlich losziehen und in ein Asylbewerberheim oder quasi in eine Baustelle dafür in Brand stecken und am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. Und ja. Diese Form der Verwicklung von Gesellschaft, die wird in diesem Song aufgegriffen. Und es wird dann sehr stark gemacht in diesem Refrain, oder wo es dann geht, also wir senden, also quasi, ne, also die halt auf der Alp sind und die Kühe betreuen und den Käse machen, ne? Also das Senden als Bild, also wir senden heißt lustig, wir senden heißt gut, wir haben Käse und Anker, es gibt uns gutes Blut. Ne? Also quasi wir senden, wir haben es lustig, wir haben es gut zusammen, wir haben Butter und Käse, und es gibt uns gutes Blut. Und wo halt irgendwie so in den Raum gestellt wird, dass, also wo diese Verwicklung von Mehrheitsgesellschaft und rechter Gewalt einfach so, ja, so aufgegriffen und, ja, und in diese Textzeilen reingegossen wird. Das, ich finde, das, ja, das hat in den 1980er Jahren seine Berechtigung gehabt, aber wir müssen sagen, dass wir da einfach nicht wahnsinnig weiter sind und das heute immer noch seine Berechtigung hat. Und solange wir quasi nicht über Mehrheitsgesellschaft diskutieren, solange wir nicht über strukturellen Rassismus, die strukturellen Bedingungen für Rechtsextremismus reden, dieses Problem auch nicht wirklich Herr zu werden wird.
Ja, großartiger Song. Also wirklich auch bitterböse bösartig durch diesen Kontrast zwischen Refrain und diesen, ja, ja, diesen Strophen, diesen Szenen, die da geschildert werden, wo einem dann wirklich sofort das Mitschunkeln oder mit sich freuen im Refrain irgendwie über die schöne volkstümliche Melodie irgendwie auch sofort wieder im Halse stecken bleibt. Ja, kannte ich nicht, war mir auch wirklich unbekannt, dass es solche Baseballschlägerjahre in der Schweiz gegeben hat. Ja, großartige Entdeckung. Danke dafür schon mal.
Und hier ist auch die Auflösung. Zürich West ist der Bandname. Und das ist, wenn ich richtig gelesen habe, eine sehr erfolgreiche Schweizer Band. Oder eine, ja, Rockband. Und Zürich West ist eine lustige oder eine, also ich kenne das mit Lüdenscheid Nord. Mhm. Das ist nämlich Dortmund, oder Herne West, das ist nämlich der FC Schalke 04, und da ist das die Bezeichnung für Bern. Also Zürich, genau. West ist West, der Westen, also westlich von Bern.
Genau,
nee, obwohl das überhaupt westlich keine von Zürich ist Bern. Genau.
Ja. Ja. Das ist so eine Selbststigmatisierung, oder?
Ja, weil es überhaupt, ja, gar kein, also das wäre kein gängige Selbstbezeichnung, ne, in Bern. Also die Schweiz lebt sehr, sehr stark von so einem Lokalpatriotismus. Und Bern und Zürich stehen schon so in einem argen Kontrast, oder auch so quasi in so einem, ja, da reibt sich's immer mal wieder. Und trotzdem ist Zürich West, ist sicher eine der bekanntesten und quasi altgedientesten so Mundart, Rockbands, die wirklich eine lange Tradition haben, aber auch gar nicht zwingend als politische Band aufgetreten sind. Die waren halt, quasi in den 80er Jahren, es gab da die Zürich Brand, die Zeit, wo quasi dieses starke Aufbegehren quasi der Jugendbewegung, also diese Sponti- und autonomen Bewegung der 80er Jahre, wo quasi die in Zürich so seinen Ausgangspunkt genommen hat, wo es darum ging, quasi so kulturelle Freiräume zu erkämpfen und diese Unmöglichkeit, sich irgendwo zu entfalten, dem etwas entgegenzuwirken. Und dadurch kam, glaube ich, auch dieser Begriff Zürich West zustande, weil halt Bern war halt lange Zeit so quasi das verschlafene Nest und in Zürich hat's gekracht. Das hat sich dann verändert. Es gab dann auch quasi in Bern große Besetzungen und eine starke Bewegung, die quasi für solche Freiräume gekämpft hat. Es gab auch quasi eine größere Landbesetzung, quasi dann mehrere quasi Kulturbesetzungen. Eine davon, die Reitschule, existiert bis heute noch. Und mit dieser Geschichte ist Zürich West aber schon verbandelt. Aber vielleicht gar nicht unbedingt aus einem politischen Selbstverständnis raus, sondern eher, weil da ist halt da heißt es Scheiß passiert damals. Und ich vielleicht, das würde ich vielleicht sagen, da kann man auch nochmal gesellschaftlich was rausziehen, und sagen, ne, es zeigt halt auch, dass vielleicht Menschen, die sich vielleicht nicht unbedingt politisch selbst verorten würden oder jetzt quasi so, wenn halt quasi, dass die halt auch angezogen und mitgetragen werden von gesellschaftlichen Stimmungslagen und Entwicklungen. Und wenn halt quasi so ein Aufbegehren quasi halt eher einen progressiven Gestalt annimmt und quasi in so einer Stadt wie Bern mit 100.000 Einwohnern dann halt einfach quasi, ne, die Demos und das Aufbegehren und das Besetzen halt ein linkes Projekt ist, und dann die einzigen großen frei bespielbaren Räume halt irgendwie linke Räume sind, dann dann werden halt auch so Bands wie Zürich West plötzlich auch mit reingezogen und sind dann halt dann auch Teil von.
Ist das ein Thema, womit du dich bei Camp Act auch wissenschaftlich beschäftigst? So Mobilisierungspotenziale jenseits von so den üblichen verdächtigen Milieus, oder?
Naja,
jetzt eine ganz unzulässige Brücke, die ich hier baue?
Naja, ich bin ja noch nicht so lange da, aber ich glaube, wenn, was wir jetzt gerade gemacht haben in den letzten Monaten ist, oder letzten Wochen besser, ist, dass wir uns schon nochmal so intensiv angeschaut haben, was denn so in anderen Ländern Europas passiert ist, wo dieses autoritäre Playbook schon so weiter durchgespielt wurde. Und ich meine, da kann man einiges dazu sagen, aber was ich glaube schon, was man sicher mitnehmen kann, ist, dass wenn es erfolgreiche Mobilisierungen gab gegen die extreme Rechte, das dann gelungen ist, wenn sich quasi sehr breite Bündnisse geschlossen haben. Ich meine, das gilt bis zum gewissen Moment. Frankreich, wo man irgendwie geschafft hat, in den letzten Wahlen den Front National nach hinten zu drängen, jetzt in Meißen, aber auch in Polen, ne, diese starke feministische Bewegung, die ja letztlich dann ja auch quasi diesen Wahlwechsel mitgetragen hat. Und insofern würde ich schon sagen, dass quasi diese Breite der Bündnisse und quasi auch jenseits jetzt von so, vielleicht von so linken Selbstverständnissen wichtig ist, die zu denken, wenn man der extremen Rechten entgegenhalten will. Und da vielleicht auch eine unpopuläre Haltung, aber ich glaube schon, dass man dem Rechtsextremismus nicht Herr werden wird, wenn man nicht wieder gelingt, mit der Union zusammenzuarbeiten. Zumindest auf der Ebene Demokratie, Menschenrechte, Gleichstellung, dass es Ebene sind, wo die Union wieder mitziehen muss, und gegen sie wird es nicht gehen. Und ich glaube, da würde ich schon sagen, dass man irgendwie wieder Formate und Möglichkeiten finden muss, gemeinsam zu reden, damit man sich zumindest irgendwie auf diesen Konsens einer demokratischen Gesellschaft wiederfindet.
Ja, ich möchte dazu sagen, dass, es ist jetzt ein bisschen eine Brücke, dass ich als Wissenschaftler auch gerne mal von der Adenauer Stiftung zum Beispiel eingeladen werde, um meine Ergebnisse vor allem eher zu meiner Ostdeutschlandforschung vorzutragen. Und dass, wenn man dann bei so jungen Leuten sitzt, die von der Adenauer Stiftung Stipendiaten sind, dass das schon auch ein bisschen Hoffnung gibt, wenn man dann sieht, okay, also es gibt diese Menschen in den Unionskreisen, die bereit sind, die auch Bündnisse bilden und die auch sich auch zur Wehr setzen, weil man ja zum Beispiel auch jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel mal an Chemnitz oder andere Städte in Sachsen zum Beispiel oder Sachsen-Anhalt denkt, ist natürlich auch für Unionsleute, die Wahlkampf machen, nochmal besonders hart ist, weil du halt von links und von rechts angegriffen wirst, also von zwei Polen angegriffen wirst. Und dass er manchmal vielleicht auch so ein bisschen ja auch den Mut nehmen kann und sich nicht den Mut zu nehmen zu lassen, ist ja dann irgendwie auch wichtig. Bevor wir zum letzten Song kommen, weil das war die Brücke, möchte ich auch noch eine Sache sagen, was ich sehr schön an diesem Senne-Song fand, ist dieses Sprichwort, if you don't understand it, feel it. In dem Song ging es mir so, dass ich immer wieder so einzelne Wörter verstanden habe und mir schon klar war, worum es ungefähr geht. Mhm. Und dann aber irgendwie der Song tatsächlich so eine, das auch so musikalisch geschafft hat, dass man aber auch fühlt, was da passiert.
Mhm. Ja, man fühlt, vor allem, da stimmt irgendwas nicht.
Ja,
also da sind so diese verschiedenen Ebenen, ne? Da wird gerade irgendwas Krasses verhandelt im Text und ich habe ja so eine lustige Musik und irgendwas passt nicht und diese Dissonanz lässt einen aufhorchen. So. Das, das war musikalisch sehr gut gemacht.
Und dann kommen wir zum letzten Song und ich glaube, deine Brücke des letzten Songs ist die Hoffnung, von der wir gerade gesprochen haben. Also ich glaube, diese Interpretation ist nicht so weit hergeholt. Aber mal gucken, was du dazu sagst. Ebenfalls ein Song, der bei uns in der Familie sehr, sehr, sehr gerne, sehr oft läuft. Für immer Frühling von Sophie. Den hören wir jetzt. Und dann kannst du uns ja sagen, ob meine Interpretation stimmt.
Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert und niemandem ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt. In das Land, in dem für immer Frühling ist. Darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch. Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr. Alle sind willkommen, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer. La, 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 la. Nicht so trübe sind, ist der Himmel nur noch blau und rosa-rot. Kinder an die Macht, keine hohen Mauern mehr. Kammerkonto voll, alle Waffenspeicher leer. In dem Land, in dem die Sommer kühler sind, hab ich keine Angst zu sagen, was ich fühl. Das Herz wohnt auf der Zunge, die Sonne auf der Haut. Keiner ist im Soll, sag mir einfach, was du brauchst. Nenn's Heimat, revolutionierte Freiheit. Und wenn ich in meinem Bett abends einschlaf, träum ich davon. Von dem Land, in dem für immer Frühling ist. Von dem Land, in dem ich noch was fühl. Von dem Land, in dem die Sommer grüner sind. Von dem Land, von diesem Land.
Nee, genau. Also ich glaube, dass die Hoffnung, das Arbeiten für etwas, für das Gute in der Gesellschaft, dass das nicht zu verlieren und irgendwie so eine gewisse Form von Utopie zu behalten. Und gerade auch, wenn die Zeiten vielleicht noch schwieriger werden und dass man sich trotzdem daran festhält, dass es dieses Gute und dieses Gemeinsame, dieses Gesellschaft auch etwas ist, was sich lohnt dafür einzustehen und zu werben und quasi auch zu träumen und zu hoffen. Und du hast selbst gerade, Daniel, deine Kinder angesprochen, weil, also so habe ich zumindest verstanden, aber bei uns zu Hause hören das auch quasi die Kinder und irgendwie die können damit was anfangen und das Leuchten in deren Augen zu sehen und irgendwie das darin irgendwie die Hoffnung zu finden. Und wir sprechen zu Hause schon auch, die sind noch nicht so alt, aber trotzdem ist Politik zu Hause ein Thema und irgendwie haben wenn wir irgendwie Nachrichten hören oder quasi auf Demos gehen, dann sind die immer mal wieder schon dabei und es ist irgendwie für die schon auch wichtig, quasi nicht nur so ein Gegenmet zu bekommen, sondern irgendwo auch so ein Für zu fühlen. Und dieser Song, der kann das irgendwie, der kann irgendwie auch so ein Lächeln vielleicht manchmal auch so eine Träne in die Augenwinkel drücken. und damit was vermitteln, ja, was einen auch nach vorne ziehen kann.
Ja. Also ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt über Familie und Kinder reden, weil ich merke, dass als Sozialwissenschaftler an sich merke ich, dass ich in der Zeit des Studiums und des Arbeitens durchaus eine leicht misanthropische Ader in mir stärker, immer größer geworden ist. Ja, weil man einfach, man kann auch den Glauben verlieren an gelingende Gesellschaft, wenn man sich aus einer soziologischen Perspektive häufig mit Problemen in der Gesellschaft auseinandersetzt. Und wenn man dann auch noch zusätzlich zu den Themen forscht, zu denen wir forschen, also Daniel und ich, wir forschen ja zu ganz ähnlichen Themen, und ich meine, André auch, ne, du forschst zu Armut und Prekarität und aber auch ja zu, wie man sich engagieren kann
im Engagement, genau. Das, no? Ich wollte gerade sagen, kommt auf an, wo man hinguckt, ne? Also eine Engagementforschung, ja. Das ist ja im Gegensatz zu dem, was du jetzt beschreibst, so ein Wohlfühl. Ja.
Genau. Und dann kann natürlich durchaus passieren, dass ich aus meiner professionellen Perspektive meinen Kindern gegenüber sehr pessimistisch in die Welt schaue. Und das ist aber eigentlich, merke ich immer wieder, dass es eigentlich wirklich katastrophal ist, wenn Eltern das tun würden, ihren Kindern immer nur sozusagen diese pessimistische Perspektive zu geben. Mhm. Ich sage dann immer, das ist die realistische Perspektive, aber klar, irgendwie braucht es ja auch diese Gegenerzählung. Wobei ich schon dazu sagen muss, also das ist sozusagen, ne, das ist jetzt dieses, wie man im privaten Kontext mit dem Wissen, was man durch die Arbeit, die man macht, hat, umgeht. In dem professionellen Kontext, weiß ich nicht, wie es euch geht, bin ich manchmal genervt davon, wenn ich in irgendwelchen Runden sitze, bei Stiftungen, auf Konferenzen, irgendwelchen Medienanfragen und dann immer noch so diese Frage kommt, aber jetzt sagen Sie doch nochmal was Konstruktives. Mhm. Und in diesem professionellen Kontext bin ich davon manchmal ein bisschen genervt, weil ich schon denke, ja, also das, manchmal glaube ich, ist es auch gut, erstmal die Analyse zu akzeptieren und nicht immer gleich zu sagen, und jetzt müssen wir aber auch das Gute sehen, weil die Analyse ist so ein bisschen wie die letzte Stunde, die wir gesprochen haben auch. Zunehmende Brutalität, autoritäre Strukturen.
Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Also ich würde auch sagen, dass dieses, jetzt nenn doch mal das Gute oder wo wir hin können, manchmal so ein bisschen den Zweck erfüllt, quasi zu überstreichen, wie dramatisch die Situation gerade ist. Und faktisch, wenn man quasi so nicht nur jetzt quasi auf Deutschland blickt, sondern quasi den Horizont nochmal so ein bisschen eröffnet, sehen wir einfach quasi ein unglaubliches autoritäres Moment gerade. Und das wird nicht schnell vorbeigehen. Mhm. Und gepaart mit den Herausforderungen und quasi auch dem nicht wirklichen Bearbeiten der Klimakrise wird es noch richtig übel werden. Und da, ich glaube auch, dass wir quasi gesellschaftlich gesehen jetzt erstmal auf keinen wirklichen Grund zum Optimismus haben, dass es quasi schnell auf, sich quasi das Blatt wieder ändert. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass man in dieser Situation trotzdem noch quasi die Handlungsmacht weiter behalten muss. Und irgendwie weiter daran bleiben muss. Und wenn wir es nochmal auf die Kinder nehmen, ich finde, da wird es fast am deutlichsten, dass man denen halt irgendwie auch vermitteln muss, ja, es ist vielleicht nicht so einfach, aber es ist nicht so, dass ihr quasi machtlose Subjekte seid, sondern ihr könnt auch in dieser Situation weiter was tun. Und ja. Und da ist, glaube ich, so eine gewisse Form von Utopie, etwas, was einen quasi auch irgendwo hinzieht und irgendwo vielleicht auch einen Horizont bietet, ist dann wichtig, gerade weil es vielleicht nicht so gut ist, dass man da irgendwas hat, wo man sagen kann, ja, genau, dafür stehen wir ein.
Und ja. Das ist die Textzeile von Sophie, wo sie sagt, du nennst es Utopie, ich nenne es Heimat, revolutionierte Freiheit. Und wenn ich in meinem Bett abends einschlafe, träume ich davon.
Ja. Und da sehe ich, ob bewusst oder unbewusst, aber ich glaube, dass es sehr intendiert ist, ist auch wirklich schön, so eine Referenz an Donsteine Scherben und Rio Reiser mit Der Traum ist aus. Das ist ja genau das gleiche Thema. Ich habe geträumt, der Krieg wäre vorbei, du wärst hier und wir wären frei und die Morgensonne schien. Und dann kommt der Refrain, der Traum ist aus, Pause, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und das ist genau das, was du ja gerade beschrieben hast auch, dieses man darf trotzdem nicht aufhören zu träumen, auch wenn die Realität gerade eine andere ist, aber sich, ja, auch was du am Anfang gesagt hast mit der Utopie, die formulieren zu können und in der Lage zu sein, sich eine bessere Welt vorzustellen, ist ja der erste Schritt.
Ja. Okay, ich weiß schon, womit diese Podcast-Folge ganz am Ende enden wird. Nämlich mit der 1988 Live-Version aus der Werner Seelenbinder-Halle von Der Traum ist aus, wo 10.000 Bürger der DDR brüllen.
Und hast du wieder dein Thema untergebracht.
Ja, brüllen, der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Eine wunderbare Live-Aufnahme. Und davor danken wir dir, Daniel.
Ja,
außer du willst noch was sagen.
Nee, aber danke. Danke fürs Zuhören und mit dies und reden und die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Ja, wie eigentlich immer. Aber
ich würde jetzt nicht sagen, es hat Spaß gemacht. Es war ein sehr konstruktives und schönes Nachdenken über den Zustand der Welt, der jetzt nicht nur Spaß gemacht hat, sondern auch nachdenklich gemacht hat gleichzeitig. Dann sagen wir hier tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Okay, das war unsere Folge mit Daniel Mullis. Aber bevor wir euch jetzt hier nach der ersten Folge entlassen, noch ein ganz kurzer Aufruf. Und wir entlassen euch gleich mit Rio Reiser, haben wir ja schon angekündigt. Aber davor noch ein Aufruf an euch. André, was machen wir seit letztem Jahr immer Ende des Jahres?
Wir machen eine Jahresabschlussfolge, in der wir uns gegenseitig unsere Lieder des Jahres mitbringen.
Genau, und wir haben die auch letztes Jahr Wrapped genannt und haben uns da bei einem Online-Streaming-Musikdienst bedient. Und das wollen wir dieses Jahr wieder machen. Hast du da schon Lust drauf?
Ich freue mich da riesig drauf. Jedes Jahr ist das mein Highlight, dir zu erzählen. Ich sammle tatsächlich auch schon während des Jahres immer so ein bisschen was, womit ich dich überraschen kann vielleicht.
Genau, so geht's mir auch. Und dann bringt ein Gast genau diesen Song schon mit und dann denke ich, okay, dann muss ich mich...
Dann ist er wieder weg. Ja, genau. Ja,
genau. Super, also darauf freuen wir uns. Aber so ein Podcast lebt ja manchmal auch davon, dass wir interaktiv ein bisschen sein wollen. Und deshalb haben wir einen Vorschlag an euch, damit es nicht so langweilig wird, unser Jahresrückblick und nur unser beider Perspektive darin vorkommt, würden wir euch aufrufen, eine Sprachnachricht an uns zu schicken. Also einfach irgendeine Audiodatei aufnehmen oder einfach uns eine E-Mail schreiben, dann schicken wir euch unsere Telefonnummer, dann könnt ihr uns per WhatsApp oder so eine Sprachnachricht schicken mit eurem Song des Jahres. Also ein Song, der euch aus soziologischer Perspektive, aus gesellschaftlicher Perspektive im Jahr 2025 sehr umgetrieben hat, den könnt ihr uns schicken mit der Erlaubnis, dass wir dann die dreiminütige Sprachnachricht, sag ich mal, so 3 Minuten Sprachnachricht, oder?
Kann auch kürzer sein.
Kann auch länger sein. Nicht unbedingt länger, kann auch kürzer sein, dass ihr uns den schickt und wir den dann einspielen und dann über euren Song auch reden. Ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Ihr könnt das unter anderem an meine E-Mail-Adresse schicken, die lautet daniel.kubiak@hu-berlin.de. Stellen wir auch in die Shownotes, könnt ihr da auch nachlesen und dann könnt ihr uns was schicken. Wir würden uns freuen, wenn ihr das tut.
Schickt uns eure Sprachnachricht zu eurem Song des Jahres an daniel.kubiak@hu-berlin.de.
Und wenn ihr sowieso schon so aktive Hörer seid und HörerInnen seid, dann liked uns, empfiehlt uns weiter, sagt, dass es diesen Podcast gibt. Wir verdienen hiermit gar nichts, wir geben nur ganz viel GEZ aus oder bezahlen ganz viel Geld an die GEZ, verdienen sonst nichts und freuen uns aber natürlich über Reichweite. Und Reichweite erlangt man, indem man in die Algorithmen der anderen Menschen kommt und das schafft ihr, indem ihr uns liked und weiterempfiehlt.
Vielen Dank und bis bald. Jetzt kommt Rio Reiser.
Der Traum ist aus! Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. 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 Der Traum ist
ganzen Traum zu dieser Zeit. Aber nicht mehr lange, mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand.